ARD.
Mercosur-Abkommen, was das für den Handel in der EU bedeutet.
Proteste im Iran, warum tausende Menschen auf die Straße gehen.
Und Haustiere im Bett, ist das eine gute Idee?
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen wunderbaren guten Morgen auch von uns. Moritz Zacho und Magdalena Bienert begrüßen euch hier zum Wochenstart. Wir haben Montag, den 12. Januar.
Moin, und wozu wir euch auch noch begrüßen, ist das vorläufige Finale des Winterwetters, das uns in Deutschland zuletzt so viele Probleme bereitet hat. Heute wird's nochmal heftig, Stichwort überfrierende Nässe. Da, wo es regnet, kann es auf den Straßen spiegelglatt werden.
Ja, das gilt für Bremen, Niedersachsen, NRW, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg und Bayern. Da spricht der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung Stufe 3 von 4 aus, für alle anderen überwiegend Stufe 2. Und das heißt, es besteht Gefahr für Leib und Leben, wie es heißt, durch plötzlich gefrierenden Regen.
Ja, deswegen sollen viele Schülerinnen und Schüler heute auch nochmal zu Hause bleiben. Und auch hier nochmal der Überblick. Das betrifft Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Teile von Hessen und das Saarland.
Also, falls ihr könnt, Auto bitte heute lieber stehen lassen. Aber die gute Nachricht von der Deutschen Bahn, die rechnet trotz des gefrierenden Regens, stand jetzt morgens 5 Uhr nur mit wenigen Problemen.
Alle Entwicklungen lest ihr natürlich auf tagesschau.de.
So, letzte Woche, da haben Landwirte in ganz Deutschland und auch in Paris dagegen demonstriert, unter anderem Autobahnzufahrten blockiert, aber genutzt hat es nichts. Es ist da das Mercosur-Freihandelsabkommen der EU. Und es ist darüber mehr als 25 Jahre verhandelt worden. Und worum es dabei geht, inwiefern uns das auch betrifft und warum es so umstritten ist, das dröseln wir euch jetzt mal auf.
Erstmal kurz Mercosur, damit ist der lateinamerikanische Handelsmarkt mit den Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay gemeint. Und worum es geht, ist, dass dieser Staatenbund die Zölle auf gut 90% aller EU-Exporte abbauen wird. Damit wird das die größte Freihandelszone der Welt. Das Ganze soll über 15 Jahre passieren, das betrifft unter anderem auch Autos. Auf die wird dann zum Beispiel bislang ja noch ein Zoll von 35% erhoben. Es betrifft aber auch Zölle auf Maschinen oder Agrarprodukte wie Wein und Spirituosen. Aus der EU.
Und die EU bietet im Gegenzug für einige Agrarerzeugnisse höhere Einfuhrquoten an, also es darf mehr rein zu uns. Dazu gehören 99.000 Tonnen Rindfleisch zusätzlich pro Jahr und auch eine zollfreie Quote von 30.000 Tonnen für Käse. Und weitere Quoten gibt es noch für Geflügel, Schweinefleisch oder Zucker.
Wer also gerne argentinisches Rumpsteak isst, wird sich freuen. Der Zollsatz für Rindfleisch sinkt von 60% auf 7,5%. Das werden wir also an der Fleischtheke merken. Es gilt auch für Geflügel aus Brasilien, Wein aus Argentinien und es gilt auch für Zucker und Honig.
Klingt also erstmal ganz gut für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher, aber die EU hat für diese Produkte eben bestimmte Mengen vereinbart, die zu einem geringen oder sogar ganz ohne Zoll eingeführt werden dürfen. Also es gilt nicht für unendlich viel Rindfleisch und dadurch soll verhindert werden, dass der europäische Markt mit günstigen Produkten aus Lateinamerika geflutet wird.
Und auch wichtig zu wissen, die Europäische Union will importierte Lebensmittel strenger kontrollieren, denn klar ist auch, da herrschen einfach andere Standards, Rückstände und Pestizide, die bei uns nicht zugelassen sind, sollten natürlich auch nicht zu uns gelangen. Aber ob das in der Realität wirklich so passiert, darüber machen sich Landwirte große Sorgen, die hier bei uns ja mit vielen Vorschriften und Richtlinien nur anbauen dürfen. Andreas Gips aus Sachsen meint dazu.
Es sind ja so viele Auflagen, die wir haben und woanders, in anderen Ländern, die haben nicht so eine Auflagen. Ja. Pestizide, ja. In Deutschland ist ja das alles nicht erlaubt. In anderen Ländern ist es erlaubt und es kommt von woanders rein und es geht nicht. Wir werden immer mehr gedrückt. Wir Landwirte, wir knien. Das ist einfach so.
Es gibt auch schon einzelne Landwirte, die an uns appellieren, kauft lieber heimisch produziertes Rindfleisch. Und es gibt auch eine Notklausel. Also wenn wir hier mit Produkten aus den Mercosur-Staaten wirklich überrannt werden und das dann die Preise in der EU drückt, dann kann die EU-Kommission notfalls auch wieder Zölle einführen. Also die heimische Produktion soll schon noch geschützt werden.
Frankreich, der größte Rindfleischproduzent der EU, lehnt das Abkommen ab. Und auch Ungarn und Polen hatten sich dagegen ausgesprochen. Aber wenn man weggeht von den Agrarprodukten hin zur Industrietechnik made in Germany, dann gibt es auch Menschen, bei denen das Abkommen für Aufbruchsstimmung sorgt. Zum Beispiel bei Markus Wirz. Er ist der Co-Chef der Firma Jöst aus Dülmen im Ruhrgebiet. Die haben viel für den Abbau von Eisenerzen hergestellt, obwohl Steinkohlebergbau schon seit etlichen Jahren dort Geschichte ist. Die Hersteller von Bergbautechnik gibt es aber immer noch und Markus Wirz hofft jetzt mit Mercosur auf neue Kundschaft.
Das wissen auch gerade jetzt auch so Unternehmen in Südamerika zu schätzen, dass wir nicht erst seit 2-3 Jahren da drin sind, sondern dass da häufig 100 Jahre plus da sind. Mein Unternehmen Jöst, wir sind auch jetzt 110 Jahre alt, Familienunternehmen, so ein klassischer deutscher Mittelständler. Und das wissen auch international unsere Kunden dann zu schätzen.
Und Zölle für Produkte von Jöst, die fallen dann weg. Das ist natürlich gut für sie. Und was auch für solche Firmen gut ist, technische Standards werden angeglichen. Also aufwendige und teure Zulassungsverfahren für den südamerikanischen Markt fallen auch weg.
Also, ihr merkt, das Mercosur-Freihandelsabkommen hat Befürworter, aber auch Kritiker. Und Landwirte haben für diese Woche in Brüssel auch nochmal Proteste angekündigt.
Wir stellen uns heute Morgen außerdem die Frage, was ist da gerade im Iran bitte los?
In dem Land, in dem mit Regierungsführer Ayatollah Ali Khamenei ein Mann an der Macht ist, der denen, die gegen seine Regierung demonstrieren, mit der Todesstrafe droht. Und trotzdem scheinen tausende Menschen seit knapp 2 Wochen auf die Straße zu gehen, obwohl es mittlerweile auch hunderte Tote zu geben scheint.
Viele Bilder gibt's nicht von den Protesten, denn die Regierung blockiert seit Tagen das Internet und gerade kann auch niemand mehr aus dem Iran heraus telefonieren. Das heißt, es kommen kaum zuverlässige oder verlässliche Informationen aus dem Land und das macht's auch für uns tatsächlich ein bisschen schwierig. Deswegen kommt jetzt hier erstmal das, was wir bisher wissen.
Die aktuellen Proteste laufen seit Ende Dezember. Da ist die iranische Währung Rial auf einen Rekordtief gefallen. So wenig wert war Geld im Iran wirklich noch nie. Zuerst haben viele Händler und Ladenbesitzer in der Hauptstadt Teheran protestiert und dann wurden die Proteste immer größer.
Ja, denn dieses aktuelle Währungstief, das hat das Fass sozusagen zum Überlaufen gebracht. Der Iran steckt nämlich schon seit Jahren in einer Wirtschaftskrise. Das bedeutet, die Menschen können sich ihren Alltag einfach nicht mehr leisten und haben Probleme, überhaupt auch einen Job zu finden.
So wie zum Beispiel Hamed Pirbadami, der ist 29 Jahre alt. Er hat eigentlich einen Uni-Abschluss, findet aber momentan keinen Job.
Ich fahre seit 3 Jahren Taxi und ich beobachte, dass die Menschen sogar an Grundbedürfnissen sparen, um über die Runden zu kommen.
Tja, und genau deshalb gibt es mittlerweile im ganzen Land Proteste. Und es geht auch nicht mehr nur um die wirtschaftliche Situation, sondern die Menschen gehen auch gegen das politische Regime im Iran auf die Straße. Sie werfen ihrer Führung Korruption und Misswirtschaft vor.
Und deswegen fordern sie nichts Geringeres als einen Systemwechsel und skandieren sowas wie Nieder mit dem Diktator oder sogar Tod dem Diktator. Das richtet sich eben gegen Regierungsführer Khamenei. Und sogar in Deutschland gehen Iraner auf die Straße und unterstützen die Proteste. Da gab es zum Beispiel in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf Proteste. Unsere Kollegin Gilda Sahebi ist selbst in Teheran geboren und hat einen Einblick, wie es vielen Menschen im Iran gerade geht.
Es gibt kaum Familien, die nicht irgendwie jemanden verloren haben, im Gefängnis haben, die eben nicht wirtschaftlich leiden. Was passieren würde, weiß man nicht, aber die Menschen wollen einfach nicht mehr in dieser Diktatur leben.
Da ist die Not bei vielen mittlerweile wirklich größer als die Angst vor dem Tod. Seit Beginn der Proteste soll es laut Aktivisten mehr als 500 Tote gegeben haben und es sollen mehr als 10.000 Menschen festgenommen worden sein. Die Regierung geht also massiv gegen die Proteste vor, aber wie gesagt, bei den Zahlen muss man echt vorsichtig sein, weil sich eben so wenige Infos direkt aus dem Iran bestätigen lassen.
Und ob es die Demonstranten jetzt wirklich schaffen, einen Systemwechsel zu erreichen, das wagt auch gerade niemand zu prognostizieren. Viele Iraner rufen jedenfalls den Namen Reza Pahlavi, das ist der Sohn vom letzten Schah, also quasi vom letzten König des Iran und den hätten die Demonstranten gerne in politischer Verantwortung. Er lebt seit mehr als 40 Jahren im Exil in den USA und seine Familie ist damals selbst gestürzt worden. Trotzdem wünschen sich viele Menschen diese Situation zurück und es zeigt wirklich, wie unzufrieden sie mit der aktuellen Regierung sind.
Tja, aber auch hinter der früheren Monarchie stehen eben längst nicht alle. Viele fordern stattdessen freie Wahlen und eine Demokratie. Die politische Lage ist im Iran auf jeden Fall schon seit Jahren unruhig. Das aktuelle Regime unterdrückt nämlich unter anderem die Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Außerdem leiden Frauen, queere Menschen, ethnische und religiöse Minderheiten unter systemischer Gewalt.
Ja, oft werden Menschen völlig willkürlich festgenommen, verhört, teilweise gefoltert und misshandelt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International veröffentlicht immer wieder die Zahlen der Hinrichtungen. Im letzten Jahr wurden im Iran weit über 1000 Menschen hingerichtet.
Die politische Lage ist im Iran sehr komplex. Ihr merkt es schon. Wenn ihr mehr über die Geschichte des Landes erfahren wollt, schaut mal in unsere Folgenbeschreibung. Da haben wir euch ein paar Links zusammengestellt.
Unsere Kurznachrichten.
Der EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius schlägt eine gemeinsame europäische Armee vor. Die sollte 100.000 Soldaten umfassen. Die Armee ist nötig, um Europa zu schützen, falls die USA sich militärisch zurückziehen, sagt Kubilius. Die US-Regierung erwägt nämlich den Abzug von Truppen aus Europa, um sich stärker auf den asiatischen Raum und vor allem auf China zu konzentrieren.
Nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf eine Frau in Minneapolis haben wieder tausende Menschen in den USA protestiert. Die Proteste gegen die Einwanderungsbehörde liefen wohl friedlich ab. Jetzt hat die US-Regierung angekündigt, hunderte zusätzliche Bundespolizisten nach Minneapolis zu schicken.
Innerhalb von 10 Tagen hat das reichste Prozent der Menschen sein CO2-Budget für das gesamte Jahr 2026 verbraucht. Das hat die Nichtregierungsorganisation Oxfam am Wochenende mitgeteilt. Dafür bräuchte ein Mensch der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung laut Oxfam ganze 3 Jahre.
Tja, was für eine Statistik. Das waren jetzt sehr viele harte Fakten bis hierhin. Deswegen wird es jetzt flauschig und gemütlich.
Tiere berühren uns auf einer anderen Ebene als Menschen. Also wir glauben einfach, Tiere würden uns nicht anlügen. Wir glauben, Tiere wären immer ehrlich mit uns. Wir müssten uns nicht rechtfertigen, sie würden nicht werten. Aber wir glauben das und deswegen fühlen wir uns oft sogar mit unserem Haustier sicherer und wohler als mit unserem Partner.
Das ist meine Aussage. Die kommt von Tierpsychologin Annabel Steiger aus Schifferstadt in Rheinland-Pfalz und sie hat im SWR erklärt, dass wir Menschen es mögen, wenn wir nicht alleine sind. Und dann sind wir da wohl sehr flexibel, ob wir einen anderen Menschen oder vielleicht sogar lieber ein Tier bei uns haben.
44% der deutschen Haushalte haben mindestens ein Tier, vor allem Katzen. Und 1/3 der Haustiere in Deutschland dürfen mit ins Bett ihrer Besitzer. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage von YouGov.
Im eigenen Körbchen oder Käfig schlafen 52% und auf dem Sofa immerhin noch 27%. Und eine andere Befragung aus einer Schlafklinik in Arizona hat sogar eine noch höhere Bettschlafquote hervorgebracht. Und da haben fast alle Befragten erzählt, dass ein Haustier im Bett das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermittle, vor allem für Singles.
Die Forschung bestätigt, dass Haustiere im Bett gut für die psychische Gesundheit sind. Eine US-amerikanische Studie von 2018 hat da herausgefunden, dass Frauen sich durch einen Hund im Bett weniger gestört und sogar im Dunkeln beschützter fühlen als durch ihren Partner.
Katzen allerdings seien genauso störend wie der Partner. Aber vor allem Kinder und Jugendliche können wohl mit Haustier im Bett besser schlafen, weil wir eben auf Körperkontakt und Wärme mit dem Wohlfühl- und Bindungshormon Oxytocin reagieren.
Spannend ist auch, dass Haustierbesitzerinnen und Besitzer sagen, ja, ich schlafe gut mit meinem Tier im Bett, aber Forschende haben den Schlaf von ihnen mit einer Art Fitness-Tracker am Handgelenk mal gemessen und dabei kam raus, dass die Haustierbesitzer nachts öfter bzw. auch insgesamt länger wach waren und es dabei schon auch einen Zusammenhang damit gibt, dass sich das Haustier natürlich auch viel bewegt.
Ist eigentlich wie mit kleinen Kindern im Bett. Nicht unbedingt entspannter, aber einfach so gemütlich. Ja, und schädlich sind Tiere im Bett auf keinen Fall, sagt der Tierschutzbund. Voraussetzung natürlich, sie werden regelmäßig entwurmt und haben jetzt keine Zecken oder Flöhe an Bord. Und für das Tier selbst sei es weder besonders schädlich noch besonders vorteilhaft, so sagt es der Tierschutzbund.
Darf also am Ende jeder selber entscheiden, wie er es macht. Gut, dass wir das jetzt auch mal hier geklärt haben. Jedes Tier auch.
Genau. Wusstest du eigentlich, dass ich sehr gut unzufriedene Katzen nachmachen kann?
Nein, aber ich freue mich drauf. Bitte.
Mau, mau.
Sehr gut. Ja, apropos Katzen, ganz egal ob zufrieden oder unzufrieden, wusstest du denn, dass das Musical Cats schon von über 73 Millionen Menschen weltweit gesehen wurde? Also laut Wikipedia ist das ein Wahnsinnserfolg von Andrew Lloyd Webber.
Ja, Wahnsinn. Nee, wusste ich nicht und ich gehöre auch ehrlich gesagt nicht dazu. Meine Musical-Erfahrung ist sehr überschaubar.
Meine auch.
Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich extra aus Berlin nach Duisburg reisen würde, um dieses brandaktuelle Werk anzuschauen. Das ist ein Ballermann-Musical. Und zwar so richtig mit Malle-Feeling. Bei der Premiere war im Foyer im Theater am Marientor in Duisburg sogar ein Strand hingezaubert mit Liegen, Sand. Es gab eine Bar.
Ja, schon krass, ne? Ich sehe mich da auch so gar nicht. Aber beim Publikum kommt es wohl an.
Es war herrlich. Ein Stück wie Mallorca-Urlaub. Macht Spaß mitzusingen, mitzufeiern.
Es ist einfach voller Energie. Spritzig.
Ich dachte so, oh Gott, nein, Malle. Aber es war geil. Es war einfach nur geil.
Schön.
Ja, das Musical Malle Olé, das läuft noch knapp 6 Wochen in Duisburg. Zu dieser Jahreszeit ist das ja vielleicht sogar ganz gut gegen den Winterblues.
Naja, wäre vielleicht tatsächlich ein Versuch wert.
Für dich vielleicht ja schon, aber für mich auf jeden Fall nicht mehr diese Woche, denn ich bin morgen wieder für euch da, zusammen dann mit Uli.
Und ich bin raus, kommt gut und vor allem rutschfrei durch die restliche Woche. Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.